Und trotzdem merke ich eben immer, man bespricht dann die Kinder, man bespricht den Alltag, man bespricht die Finanzen, aber den Sex bespricht man nicht.
Herzlich willkommen bei Angehört, deinem Podcast, wenn du dein Leben mit einem psychisch erkrankten Menschen teilst. Mit Informationen und Impulsen für deine Selbstfürsorge.
Ja, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Hier ist Maria Fahnemann und ich bin Kunsttherapeutin und kreative Traumatherapeutin. Kleiner Versprecher an dieser Stelle. Und in meiner Praxis begleite ich Angehörige psychisch erkrankter Menschen. Und heute wollen wir über das Thema sprechen, wie eigentlich eine psychische Erkrankung, was sie eigentlich macht mit der Sexualität und eines Menschen und auch eines Paares. Und dazu habe ich eine wunderbare Gesprächspartnerin heute hier und ich freue mich sehr, dass sie da ist. Bei mir ist nämlich Dania Schifftan. Sie ist Psychologin und Psychotherapeutin und klinische Sexologin. Sie hat eine eigene Praxis in Zürich, wo sie Psychotherapie und Sexualtherapie anbietet. Und außerdem ist Dania Gastgeberin des, und ich muss sagen, wirklich sehr hörenswerten Podcasts Release. Und auch dort geht's um Anliegen und Probleme im Zusammenhang mit Sexualität. Da hat sie immer Gäste, also einen Gast, eine Gästin, die, mit der sie über das individuelle Anliegen in Sachen Sexualität spricht. Und Bücher hat sie außerdem geschrieben. Das alles verlinke ich in den Shownotes und auf ihrer Webseite findest du alle diese Informationen. Und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, liebe Dania.
Hallo, vielen, vielen Dank, dass wir da miteinander über dieses echt mega wichtige Thema sprechen dürfen. Also ich schätze es enorm, dass es Menschen wie dich gibt, die da wirklich auch über die Schattenseiten, über die schwierigen Seiten spricht, weil ich glaube, genau da fühlen sich viele Menschen einfach enorm alleine gelassen und irgendwie wissen gar nie, wo anfangen. Wenn man nur schon mal so einem Gespräch zuhören kann, dann merkt man, aha, es bin nicht nur ich, es geht anderen auch so. Also ich find's großartig.
Ja, danke schön. Bevor wir jetzt ins Thema einsteigen, liebe Dania, ich habe immer so eine Frage, die stelle ich allen GesprächspartnerInnen am Anfang. Und damit möchte ich dich jetzt auch einfach mal überfallen. Und zwar...
Ich dachte, du sagst überfallen. Ja, großartig.
Ich glaube, das kriegst du hin. Und zwar ganz einfach. Wo war für dich zuletzt ein Moment der Freude?
Ah, das ist ganz leicht. Ich war jetzt gerade vorher mit meinem Hund im Wald. Und es ist tatsächlich immer noch so, das bringt so viele Glücksmomente. Einfach, ich liebe die Natur und ich merke, ich mache es schon, bevor wir den Hund haben, täglich. Und den Hund haben wir seit 1,5 Jahren oder fast 2 Jahren. Nein, 2,5 Jahren, Entschuldigung. Und ich merke einfach jedes Mal, wenn ich da in den Wald reinspaziere, das ist von uns zu Hause 10 Minuten zu Fuß, dann bin ich einfach glücklich. Ich merke jedes Mal, das Herz geht mir auf. Ich bin dankbar, ich bin glücklich. Jetzt heute hat es geregnet und ich merke, auch das ist mir so ein bisschen wurscht, obwohl wir langsam das Wetter zu den Ohren raushängt. Aber ja, voll einfach.
Die Natur macht unheimlich viel mit einem, ne? Ich kann da voll mitgehen. Ich hab auch einen Hund, der ist schon 10. Und wow. Ich denke manchmal, wenn ich den nicht hätte, wäre ich nicht so viel draußen. Aber du hast es sogar schon vorher gemacht, super. Mhm.
Das hatte ich echt so das Glück, weil ich hatte vor einigen Jahren einen Bandscheibenvorfall und habe dadurch mein ganzes Leben zensuriert und habe da ganz viel neu orientiert, neu angepasst. Und eine Maßnahme war schon während der Heilung immer in den Wald zu gehen, weil ich gemerkt habe, hey, da geht's mir unheimlich gut. Und gleichzeitig hatte der Wald von Anfang an so große Herausforderungen, weil ich bin schon sehr früh dann wieder über Wurzeln gestolpert.
Ja, für den Rücken.
Und dachte dann, Rücken! Und habe aber gelernt, wow, das geht ja. und so. Und darum war das dann schon wirklich so eine Routine. Und mein Mann lacht mich immer aus, weil wenn ich am Abend so nervös bin, dann sagt er, du, warst du schon im Wald oder so? Und dann weiß ich genau, er hat recht, cool. Ich war nicht im Wald, raus hier.
Sehr cool. Ja, wollen wir zum Thema kommen?
Gerne.
Und zwar geht es darum, ich möchte heute mal mit dir darüber sprechen, was machen psychische Erkrankungen? Und ich spreche am allerhäufigsten über Depressionen, weil einfach die Menschen, die zu mir kommen, haben meistens einen Partner, meistens sind es Frauen, die zu mir kommen, auch wenn die Statistik das ja anders abbildet, dass mehr Frauen mit Depressionen in Behandlung gehen. Aber zu mir kommen meistens Frauen, deren Männer an einer Depression erkrankt sind. Und da geht es ganz häufig darum, dass der Partner sich zurückzieht, und zwar, ich sag mal, aus allen Belangen des gemeinsamen Lebens, eben auch aus dem gemeinsamen Sexualleben. Und das ist natürlich für meine Klientinnen zusätzlich auch nochmal ein Thema, eine Belastung, dass sie sagen, es gibt noch nicht mal mehr Umarmungen, von anderen Zärtlichkeiten ganz abgesehen, und naja, sexuell läuft schon auch länger nichts mehr. Magst du mal dazu auch aus deiner Sicht, aus deinen Erfahrungen etwas sagen?
Ja, ich beginne mal. Du hast ganz viele natürlich und ist doch klar und so weiter. Das würde ich jetzt erstmal alles auf den Kopf stellen. Also erstmal herzliche Gratulation, dass zu dir die Frauen kommen, deren Männer eine Depression haben, weil ich glaube, was diese Frauen schon verstanden haben, dass die das jetzt mal nicht alleine lösen müssen. Und ich denke, darum ist das Abbild sonst in Therapien anders, weil meistens sind so die Frauen, die sich als das Problem sehen, die denken, sie müssten was verändern oder irgendwie helfen etc. Wenn Frauen zu dir kommen, die schon mal sagen, hey, für mich ist das ein Problem, dass mein Partner eine Depression hat, die sind schon sehr selbstfürsorglich. Und ich glaube, da ist schon mal sehr viel quasi gut gelaufen, einfach so als Grundlage. Und dann ist es, würde ich jetzt mal so deine, natürlich ist es so, ein bisschen auseinandernehmen oder ein bisschen andersrum stricken. Und zwar, erstens mal ist es nicht so, dass wenn man eine Depression hat, die Sexualität weggeht, sondern die geht nur bei sehr bestimmten Menschen weg. Also es ist eine spezielle Sorte, oder es ist, sagen wir andersrum, es ist eine Sorte. Es gibt eine andere Sorte Menschen, die haben durch eine Depression vermehrt Sexualität oder haben vermehrt mit sich Sexualität oder vermehrt mit dem Partner Sexualität, weil es dort eine riesige Ressource ist, ein riesiger Halt ist im Leben quasi. Und das andere ist, es ist auch nicht in Anführungszeichen normal, natürlich, automatisch so, dass Frauen leiden, wenn die Männer sich aus der Sexualität zurückziehen. Es gibt auch ganz viele Frauen, die sagen, sie leiden, aber sie sind eigentlich froh, weil sie zum Beispiel vielleicht gar nicht so viel profitiert haben von der Sexualität.
Ach, das ist eine interessante Perspektive, ja.
Also ich versuche, einfach so vom therapeutischen Handwerk, ich versuche auch nicht alles zu glauben, weil manchmal sind so die Leute, also ich glaube nicht, dass die Leute mich absichtlich quasi anschwindeln, aber was ich immer wieder sehe, generell in der Sexualtherapie, wenn dann die Leute kommen mit dem Auftrag, sie ist das Problem, bei er will ja unbedingt oder umgekehrt, dass man dann denkt, okay, ja gut, das muss man ändern, und häufig, wenn es dann irgendwie sich beginnt zu ändern, kriegt der unbedingt wollte, plötzlich Schwierigkeiten, weil der merkt, hey, eigentlich, huch, war es einfach eine gute Erklärung zu wollen, aber eigentlich will ich gar nicht. Also
ja, so, ja, also manchmal ganz anders, als man so denkt, weil mir tragen die Frauen das ja so vor, ne, dass sie sagen, mein Mann oder Freund oder wie auch immer nimmt mich schon gar nicht mehr in den Arm. Oder das ist so das höchste der Gefühle, dass er mich nochmal in den Arm nimmt zu einer Begrüßung oder so. Aber es gibt keinen Kuss mehr. Im Bett dreht er sich um und schläft dann ein. Und ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Und so meine Fantasie dazu ist auch häufig, dass das erlebe ich auch in den Gesprächen, dass die Frauen, weil es wird ja immer gesagt, sei jetzt ganz mitfühlend, ganz geduldig und fürsorglich, dass die eben so in so eine fürsorgliche Rolle, also fast in so eine Mutti-Rolle gehen. Und ich sage es mal ganz platt, wer hat denn schon Sex mit seiner Mutti? Und
richtig.
Also, dass das vielleicht ja auch eine Dynamik dahinter ist.
Also, ich mag das sehr, wie du das antönst, weil nehmen wir mal an, es ist so. Also, nehmen wir mal an, die Frau kommt und hat ein ehrliches Anliegen, diese Sexualität anzugucken. Gehen wir mal davon aus. Dann stimmt das genau auch so. Also, ich würde dort durchaus bei den Frauen mal hingucken, ja, was macht ihr denn anders? Also ganz wichtig ist für mich zu sagen, da geht es nicht um Schuld.
Ja.
Es geht nicht darum, das ist jetzt irgendwie Schuld und selber Schuld und das machst du doof und so weiter, sondern ich würde eher von Verantwortung sprechen und so die Möglichkeit, um auch da wieder selbstwirksamer zu sein, also als Frau sich wieder als selbstwirksamer zu fühlen, da auch hinzugucken, okay, was könnte ich vielleicht an der Dynamik verändern, um das anders zu haben. Und da ist ein Thema, wie du genau sagst, das sehe ich auch, dass die Frauen komplett in dieses eben fürsorgliche, ungefragt in dieses fürsorgliche Mutti-Verhalten geht und er auch einfach findet, hey, nee, also mit Mutti, genau wie du sagst, mit Mutti gehe ich nicht ins Bett. Und das andere, was du vorher gesagt hast, was ich nicht sicher bin, ist so das, du hast gesagt, sie sagt, ja, ich möchte Zärtlichkeit. Mhm. Sie sagt aber möglicherweise, ich möchte Sex. Also ich versuche dort genauer hinzugucken, ja, was will sie wirklich? Mhm. Und wie waren die Abläufe sonst? Weil was ich ganz häufig in der Therapie sehe, auch bei nicht-depressiven Menschen, dass dann, ich sage so ein Klassiker, sie wäscht ab, er kommt heim, kommt von hinten, fasst sie an den Po, fasst sie an den Brüsten und bei ihr geht schon ab, nee, also Sex heute, no way. Und geht weg, geht aus dem Kontakt. Weil sie irgendwie schon zuvor entscheidet, nee, das wird heute nichts. Und das heißt, bei vielen Paaren hat sich so eine Dynamik eingeschlichen. Zärtlichkeit führt immer zu Sex. Und wenn man quasi nicht Sex will, dann ist man auch nicht zärtlich. Mhm. Und das kann zum Beispiel sein, dass der Mann, der entsprechende Mann, der dann vielleicht auch noch depressiv ist, für sich spürt, eine Erektion zu kriegen, das kann ich in der Depression nicht. Das geht ja gar nicht. Vielleicht, vielleicht.
Dass er das so
und dann kommt
kurze Zwischenfrage, dass er das so erlebt körperlich bei sich, dass er dass eine Erektion nicht so gut hinzukriegen ist im Moment, oder ist es mehr so ein Gedanke? Ich habe jetzt eine Depression oder bin, also häufig ist es ja so, dass die Männer sagen, ich bin einfach erschöpft, ich arbeite zu viel oder so und wahrscheinlich klappt es dann auch im Bett nicht. Also ist es so ein Gedankengebäude oder ist es eine wirklich körperliche Erfahrung oder beides?
Genau, oder beides. Also häufig ist es so, dass das Männer sind, weil ich habe im ersten Satz gesagt, es gibt verschiedene Sorten Menschen. Es gibt die Menschen, die sich eine Sexualität sowohl mit sich wie mit der Partnerin angewöhnt haben, die nur dann stattfindet, wenn man wach ist, wenn man fit ist, wenn man irgendwie so im Saft sich fühlt, weil man sich dann sicher sein kann oder meint sicher zu sein, dass die Erektion funktioniert. Und vielleicht dann auch früher schon die Erfahrung gemacht hat, wenn man krank ist, wenn man müde ist, wenn man erschöpft ist, dann kommt die Erektion schwieriger. Ergo, komm, lassen wir sein.
Ja.
Also da lohnt sich genauer hinzugucken, wie war es denn früher? was war früher schon so, was war früher komplett anders, weil es genau der skizzierte Mann könnte dann sein, dass der weiß oder meint zu wissen, dass wenn er so erschöpft ist, dass die Erektion nicht funktioniert und sich dann vielleicht zusätzlich noch unter Leistungsdruck fühlt, dann keine negativen Erfahrungen machen will mit seiner Frau. Der möchte ja dann nicht noch hören von seiner Frau, dass sie enttäuscht ist oder irritiert ist, warum jetzt die Erektion nicht kommt. Also, und da sind wir wieder bei der Küche, schon gar nicht mehr auf sie zugeht und schon gar nicht mehr zärtlich ist, weil er eigentlich Angst hat vor dem, was er nachher liefern müsste.
Könnte man in dem Zusammenhang vielleicht oder wäre es hilfreich, mal so das ganze Gedankengebäude Sex ein bisschen aufzubrechen und zu sagen, also Sexualität ist ja nicht nur der vollendete Geschlechtsverkehr, am besten noch mit Orgasmus für alle Beteiligten, sondern es gehört doch vielleicht mehr dazu. Es fängt vielleicht auch früher schon an, darf auch schon vor dem Geschlechtsverkehr beendet sein, sozusagen. Also, dass man diese ganze Zärtlichkeit, die Alltagszärtlichkeit nenne ich das mal so, ne, dass man das alles in die Sexualität mit einbezieht und nicht immer denkt, Sex ist, wir landen im Bett oder auf dem Küchentisch, keine Ahnung, und vollziehen den Geschlechtsakt.
Ich würde extrem gerne Ja sagen, weil wir Therapeutinnen wissen das. Oder vielleicht wissen wir das selbst auch nur vom Kopf, aber in der Realität dann nicht. Und die zweite Antwort ist, nur weil ich das für richtig halte oder weil, wenn ich das anders sehe, hilft das häufig den Leuten nicht. Also häufig sind die Leute sehr gefangen in ihren Scripts, in ihren Vorstellungen, wie Sexualität bei ihnen als Paar abläuft, vor allem wenn es ein Langzeitpaar ist. Das hat schon so eingeschliffene Muster, dass sie sich häufig gar nicht bewusst sind, was führt eigentlich jeweils zu Sex, wann führt es jeweils nicht zu Sex und. Und darum würde ich mir im ersten Schritt, weil wir gehen ja immer noch davon aus, du hast die Frauen bei dir mit den depressiven Männern, da würde ich erstmal einfach ganz genau mich trauen hinzugucken. Also so nicht nur der ich will ja unbedingt und der liefert mir nicht und ich sag's ein bisschen platt, ich bin ein armes Schweinchen, das auch da noch Abstriche machen muss, weil das ist garantiert so. Also einen Partner zu haben mit einer psychischen Krankheit, das ist extrem belastend. Und es kann aber Sinn machen, im Sinne von der Selbstermächtigung, dass man da eben die Sexualität anguckt. Also, dass man anguckt, was waren früher eure Regeln für die Sexualität? Wer hat jeweils begonnen? Wer hat wie begonnen? Wie wurde entschieden, dass es weitergeht? Wer hat da das Go gemacht? Und zum Beispiel, häufig ist es dann so, dass die Frauen immer noch leider die sind, die immer auf die Initiative von ihm gewartet haben und dann entschieden haben, tue ich oder tue ich nicht. Ja. Und die merken dann gar nicht, dass sie total aufgeschmissen sind, wenn diese Initiative nicht kommt, weil dann werden sie mit Bildern von sich konfrontiert. Ja, darf ich dann einfordern? Was bin denn ich für eine, die Sex will? Ach,
Hallo. Und dann auch noch, wo der Mann doch gerade so schwach ist und so, ne?
Denn da geht doch nicht, was bin denn ich für ein, ich sag's jetzt noch platter, was bin denn ich für ein Arsch, dass ich da, und was für eine, was weiß ich, vielleicht sogar Schlampe oder so. Also das lohnt sich da echt hinzugucken, was geht bei dir ab, eben, wie war das früher und was ist jetzt anders. Und wenn man ganz weit, also in meiner Welt nicht weit, aber ich sag's extra ein bisschen provokativ, was tut sie denn für ihre Sexualität? Lebt sie Selbstbefriedigung? Und wie stark genießt sie das? Wie viel holt sie sich dort? Oder tut sie das auch nicht? Weil ihm gehört sich ja nicht.
Und schon gar nicht, wenn man in einer Partnerschaft ist, so ungefähr. Dann ist ja der Partner dafür zuständig. Ne?
Genau, da sind wir schon beim Thema Zuständigkeiten. Ja. Und wenn ich mir einfach das nämlich so weiter skizziere und ich bin dann depressiv und meine Frau hat die Sexualität an mich delegiert, ich bin zuständig dafür, ich bin aber auch zuständig für ihre Sexualität, ich bin zuständig, dass es auch richtig abläuft, ich bin zuständig dafür im richtigen Moment und so weiter, dann kann das durchaus dazu führen, dass man findet, du nö. Ich will jetzt nicht auch noch zuständig sein für die Sexualität. Ich bin jetzt depressiv. Mhm. So. Aber könnte ja sein.
Ja, mir gefällt der Begriff Selbstermächtigung dabei, weil was ich vorhin skizziert habe, viele Frauen fallen in so eine, das ist natürlich auch ein bisschen despektierlich, Mutti-Rolle, aber in so eine Versorgerrolle. Das hat ja dann auch nichts mit Selbstermächtigung, nichts mit Augenhöhe zu tun. Und wenn ich mehr in die Selbstermächtigung gehe und sage, hey, ich bin aber auch noch eine Frau, die Bedürfnisse hat und jetzt gucke ich mal, wie können wir diesen Teil der Partnerschaft, wie kann ich da aktiver werden, bringe ich mich ja auch viel stärker auf Augenhöhe, als wenn ich diejenige bin, die ja immer wartet, ne?
Die leidet und
immer wartet und dann kommt nichts und dann darf ich nicht und ich kann mir vorstellen, dass dann so richtig ja so Gedankengebäude in beiden entstehen und es wird nicht miteinander darüber geredet, vermutlich, sondern ne, man macht es, jeder macht es mit sich selber aus und
jeder bestätigt sich wieder in diesem Gedankenkarussell. Ja, genau, so ist es. Aber ich darf jetzt nicht Forderungen stellen, weil wegen den Forderungen geht es dann ihm noch schlechter und er kriegt mit, siehste, sie benimmt sich wie eine Mutti, ich bleibe trotzdem auch bei diesem despektierlichen Wort, einfach weil sich viele etwas darunter vorstellen können. Und ich kann sie ja sowieso nicht zufriedenstellen und sie ist ja sowieso unglücklich, dann bestätigt sich jeder in diesem Gedankenkarussell selbst. Und vielleicht, eben wenn wir es jetzt vereinfachen, vielleicht hat sie noch nicht mal gesagt, du, ich möchte gerne täglich einen Kuss, der so und so lang dauert. Ich möchte gerne eine Umarmung 7-mal am Tag. Es gibt ja auch so Zahlen, die wir wissen, wie viele Umarmungen braucht man, wie viele Küsse braucht man, wie lange müssen die Küsse sein. Das gäbe es ja alles so lustige Forschungen dazu. Und dann wäre ja mal interessant, was wäre, wenn sie das wirklich so meint und er wirklich auch so hört und nicht das Gefühl hat, eigentlich meint sie was ganz anderes.
Also eigentlich sagt sie, ich brauche so und so viele Umarmungen am Tag und eigentlich meint sie, leiste mal. So? So, vielleicht sowieso.
Also beziehungsweise im Idealfall wäre es jetzt in meiner Therapie so, dass sie sich mal mit sich konfrontiert, eigentlich das, wie du jetzt vorher gesagt hast, sich auch ihr Gedankenkarussell klar macht und dann aber mit dir beginnt herauszufinden oder mit mir beginnt herauszufinden, was will sie denn wirklich? Eben, wo übernimmt sie Verantwortung? Wie kann sie herausfinden, was ihr wirklich fehlt, was ihr wirklich gefällt, was sie wirklich braucht? Und dann mal mit dem auf ihn zugeht und mal sagt, du, ich habe mir das jetzt lange überlegt, ich habe das in der Therapie besprochen, ich merke, egal wie scheiße es dir geht, das wären so meine Wünsche. Wie siehst du das? Was von dem kannst du erfüllen? Und dann ist es nicht ein Double Bind, also so eine Doppelbotschaft. Eigentlich will ich deinen harten Penis, sondern vielleicht will ich tatsächlich nur eine Umarmung und dann sage ich das auch so. Und dann kann der andere verhandeln.
Es setzt voraus, dass beide bereit sind, da nochmal neu zu lernen für sich, ne?
Ja, und ich finde das eben gerade mega schön, den Satz, den du sagst, beide bereit sind, weil das ist genau der Punkt, dass es nicht bei allen Paaren die Sexualität killt, wenn eine Depression da ist. Und das bedeutet, es killt bei mehr Paaren, die eben beide einen Lernbedarf haben, wo die Depression quasi nur der Katalysator war bei Themen, die eh da waren. die sich einfach jetzt wie klarer gezeigt haben durch diese Depression.
Und dazu gehört wahrscheinlich auch eben nicht nur die Sexualität von der, also ne, zu den Themen, die vorher genau. schon da waren und die jetzt mal besprochen werden können oder sollten, ne, sondern vielleicht auch andere und Dinge einfach, die so liegen geblieben sind in der Partnerschaft. Und dann kann so eine Depression sehr. So eigentlich so ein Wachmacher sein, ne? Da ist was auch bei uns in der Beziehung, ne?
Unbedingt. Und trotzdem merke ich eben immer, man bespricht dann die Kinder, man bespricht den Alltag, man bespricht die Finanzen, aber den Sex bespricht man nicht, weil der Sex, ach komm, so wichtig ist der doch nicht, oder komm, das ist irgendwie zu schwierig, das ist zu, keine Ahnung was, alles immer zu. Also alles kommt immer zuerst und das kann man so machen, das ist so. Nur umgekehrt gesehen, Sexualität ist, wenn man es richtig lernt, gut besprechen kann, miteinander verändern kann, eine unglaublich gute Ressource für eine psychische Gesundheit. Also das heißt, es ist rein physiologisch, rein psychologisch eben gar kein Thema, was vernachlässigbar sein sollte.
Weil wenn man auch davon ausgeht, dass im Rahmen einer Depression ja auch im Gehirn was passiert, also irgendwelche Botenstoffe ausgeschüttet oder eben nicht ausgeschüttet werden oder nicht aufgenommen werden. Bei der Sexualität passiert ja auch etwas auf hormoneller Ebene.
Genau, unbedingt. Also ich meine, sind alle diese Neurotransmitter und Hormone aktiv, die eben auch für, also gegen eine Depression wirken. Also man, Sex im besten Fall, wenn man es auf eine bestimmte Art gelernt hat, ist ein Antidepressivum. Oder fungiert als, oder hilft. Es ist nicht, es ersetzt nie Medikamente, nie. Einfach, dass das klar ist, aber es unterstützt auf jeden Fall positiv.
Eine konkrete Frage geht mir noch durch den Kopf. Die ist mir nämlich auch von einer Klientin, sag ich mal, präsentiert worden. Nicht als Frage, sondern als eine Zustandsbeschreibung. Und sie sagt, ja, die Depression bei meinem Mann, ich merke, das wird jetzt wieder besser. Der hat wieder mehr Antrieb insgesamt, also kommt wieder mehr ins Leben zurück, um es mal so auszudrücken. Aber, und er möchte jetzt auch wieder mehr Sex. Und er hat aber mich oft so verletzt in seinen tiefen depressiven Phasen durch aggressive Ausbrüche und so, dass ich dazu noch nicht bereit bin, weil ich möchte erst spüren, dass da auch eine emotionale Zuwendung wieder da ist. Und er sagt, ich möchte den Sex haben, weil ich dann die emotionale Zuwendung wieder spüre. Also es klingt ja wie so zwei Planeten, die irgendwie auf unterschiedlichen Umlaufbahnen jetzt plötzlich unterwegs sind.
Ja, beziehungsweise in mir entsteht genau bei dieser Geschichte so das Bild, was ich tatsächlich auch immer wieder habe in der Sexualtherapie. Sie sagt, wenn das Herz beruhigt ist, dann geht das Genital auf. Mhm. Und er sagt es umgekehrt. Wenn das Genital funktioniert, dann geht mein Herz auf.
Das ist ja ein Dilemma, ne?
Das ist tatsächlich ein Dilemma. Das ist doof. Das ist echt doof. Und ich will gar nicht sagen, so rum ist es richtig oder andersrum ist es wichtig. Als Frauen haben wir immer Tendenz zu sagen, na klar, muss das Herz erst zufrieden sein, bevor das Genital aufgeht. Das ist häufig das Problem von uns weiblichen Therapeutinnen, dass wir dann mitheulen quasi, wie so die Wölfe und finden, ja klar, kennen wir alle, geht gar nicht, sollen die Männer erstmal lernen, nett zu sein, dann wäre ja alles genau so. Ja, und wer sagt denn, andersrum ist falsch? Mhm. Oder? Nur schon mal das in den Raum zu stellen, sich zu überlegen, na ja, und was ist denn, wenn man es umdreht? Es könnte ihnen passieren, dass sie einen guten Sex haben mit ihm und dann weniger wütend auf ihn sind. Vielleicht. Mhm. Das kann passieren. Mhm. Oder? Das heißt für mich nämlich einfach, ich sage nicht, machen Sie das, Gott bewahre, also auf keinen Fall, weil das steht mir auch nicht zu. Aber ich kann die Frage mal in den Raum stellen, wer sagt denn, das ist richtig?
Oder was würde denn passieren, wenn sie das mal ausprobieren, wenn es doch, so wäre oder
genau.
so. Ne?
Mhm. Und was ich noch so höre als Psychotherapeutin, dass sie ihm da ganz schön viel übel nimmt.
Ja, ja.
Was geschehen ist während der Depression. Und das heißt, da macht es ja durchaus Sinn, dass die vielleicht auch als Paar hinsitzen und mal so ein Stück weit eine Abrechnung miteinander machen. Also so im Sinn von, du hast mir da und da und da und da weh gemacht und jetzt will ich dafür, dass du mir das Haus überschreibst, zum Beispiel. Oder, ja. weiß doch nicht. Und es gibt so das, so die Überlegungen, die einem Psychotherapeuten machen, das, so das Prinzip der Wiedergutmachung. Also, schulde ich meinem Partner etwas dafür, für diese Zeit, wo ich die Depression hatte, gibt es mir sozusagen einen Auftrag, da was wieder gut zu machen oder nicht? Wird man sich einig, eigentlich, das muss drin liegen in unserer Beziehung. Vielleicht gibt es ja mal eine Phase, wo du viel mehr bekommst oder so. Also auch da würde ich nicht einfach denken, ja klar, sondern das kann man ja diskutieren. Und gleichzeitig, und das ist vielleicht jetzt noch provokativer, kann man sich ja überlegen, was profitiert die davon, dass sie jetzt so wütend ist und dass sie so verletzt ist?
Ja.
Warum macht sie das? Was bringt ihr? Also nicht, als bringt ihr nichts, sondern warum macht das Symptom Sinn? Weil möglicherweise hat sie ihn durch die Depression nicht mehr sexy gefunden und merkt, wenn sie ihn anguckt, ist sie nicht mehr erregt. Und vielleicht hat sie Stress, dass sie da den Sex nicht als gut erlebt, aber vielleicht, anstatt sich mit dem auseinanderzusetzen, ist sie wütend, weil da hat sie einen Grund, nicht hinzugucken. Vielleicht.
Ja, klar, wir können ja nur spekulieren, wenn die Menschen, die diese Probleme vortragen, nicht mit im Raum sind und dazu Stellung nehmen können.
Immer.
Also so nach dem quasi Gewinn oder heimlichen Gewinn dieser eigenen Wut nochmal zu schauen. Ne?
Genau.
Vielleicht hilft es auch, ihr auf Abstand zu bleiben. Ne? Wie du sagtest, vielleicht hat sie die Lust ein bisschen verloren oder sie fand ihn dann nicht mehr erregend, weil sie ja mehr in der Sorge war oder wie auch immer. Und jetzt hilft ihr die Wut, diesen Abstand so ein bisschen beizubehalten. Könnte, ist ja auch eine Spekulation, ne?
Zum Beispiel. Oder eben, das hilft ihr, weil sie findet, hey, du Mann, ich habe mich jetzt 2 Jahre, habe ich mehr reingegeben in die Beziehung und ich finde eigentlich, es ist an dir, da wieder einen Ausgleich zu schaffen. Zum Beispiel. Darum Wut.
Ja, ja. Jetzt bin ich dran.
Und du verstehst es nicht, du kommst nicht mit dem, du nimmst das als selbstverständlich, du Arsch quasi. Und jetzt dir noch Sex zu geben, vergiss es. Sicher nicht. Erst musst du wieder leisten.
Oder mir sagen, dass du mich liebst und dass du Gefühle für mich hast und mir das zeigen, weil das ist ja so das Ausgangsthema.
Das ist das, was
das
sie
ist
sagt.
Das, was sie sagt. Ne? Und
was ich nicht weiß, ja, aber stimmt. Und das ist halt, was ich halt dann cool finde an der Einzelarbeit, dass dann immer wieder Menschen kommen und sagen, ja, sie haben recht, eigentlich geht es mir um was ganz anderes. Weil ganz häufig ist es dann so, dass wenn dann er in der Therapie hört, vielleicht, hey, du musst mir mehr sagen, ich liebe dich, dann sagt er 5-mal, ich liebe dich, aber du meinst es nicht so.
Wollte ich gerade sagen.
Genau, du meinst
das dann anzunehmen, ist ja dann der nächste Schritt, ne?
Ja, und das finde ich dann noch cool, wenn man dann ein bisschen auch sich selbst erlaubt, ein Stück weit provokativ zu sein, aber auch selbst die Dinge mal zu Ende zu denken oder von der anderen Seite zu denken, dann merkt man vielleicht, aha, so einfach ist das gar nicht. Worum geht's denn möglicherweise wirklich?
Und
darum liebe ich unseren Job so sehr.
Ja. Und das könnte so der Schritt auch aus dem Dilemma sein, sich selber da in Frage zu stellen und dann ins Gespräch zu gehen, auch oder ins Verhandeln, wie du gerade sagtest, und um darüber wieder eine Annäherung herzustellen.
Und da sind wir bei der Selbstermächtigung.
Ja.
Weil dann bin ich nicht mehr in diesem trägen, depressiven, abwartenden, wann kommt endlich was? Oder wütend und ablehnend. Und Depression hat ja ganz, ganz viele Facetten.
Absolut.
Es gibt ja auch hochfunktional Depressive, die eigentlich gegen außen wahnsinnig gut performen, zu Hause dann komplett zusammen, etc., etc. Das hast du sicher schon ganz viel auch besprochen. Aber das heißt, warte mal, Faden verloren. Ich habe einen Faden verloren.
Ja, wir waren dran, wie kann ich dieses Dilemma überwinden? Ne? Also erstmal raus,
Selbstermächtigung.
Erstmal rausfinden.
Das war das Stichwort. Genau. Weil dort dann auch wirklich, wenn ich dann merke, hey, Moment mal, jetzt kann ich, also jetzt habe ich den Faden wieder, ich wollte nämlich sagen, wenn ich nämlich mich so anstecken lasse von der Depression, egal in welcher Form die beim anderen besteht, dann bin ich so, dann bestimmt ja der andere über mich. Und wenn ich mir beginne, diese Gedanken zu machen, manchmal auch kritische Gedanken über mich, mich kritisch hinterfrage, mich provokativ hinterfragen lasse, erlaube, dann komme ich wieder in meine Selbstermächtigung rein und bin auch generell nicht mehr so angesteckt von dem, was der andere bringt.
Ja, und dann muss ich mich auch nicht so mehr an dem abarbeiten, was bei dem anderen los ist, ne? Und du hast nämlich gerade ein super Stichwort genannt, wenn ich so depressiv warte. Und da dachte ich auch, genau, im Grunde lasse ich mich dann ja von dem ja wie anstecken, was der Partner mir präsentiert. Und ich merke gerade, also das Kernthema ist wirklich Selbstermächtigung. Ne?
Ja.
Und zwar in jeder Hinsicht. Und jetzt mal auch abgesehen, also über das Sexualleben hinaus, ne, im Zusammenleben. Weil ein Problem, was viele Angehörige haben, ist, es wird ihnen überall gesagt, verhalten Sie sich jetzt so und so und so. Unterstützen Sie Ihren Partner und sorgen Sie auch gut für sich selbst. Punkt. Und dann sagen die, und wie soll denn das passieren?
Aber wie? Ne?
Was heißt das denn eigentlich? Ne? Und da finde ich dieses Stichwort der Selbstermächtigung nochmal so ganz zentral. Das ist mir jetzt auch in unserem Gespräch so aufgefallen.
Ja, was mir eben da immer auffällt, ist so das Thema für alle die schon mal Teenager-Kinder zu Hause haben, die sollten das eigentlich sehr gut kennen, oder so. Dann kommt so ein stinkender, motzender, komischer Monster-Teenager daher. Wo ist dann mein süßer kleiner Junge? Wo war meine anschmiegsame, offene, herzliche Tochter? Es kommt da so ein stinkendes Monster daher, sowohl emotional stinkend wie auch körperlich stinkend. Alles ist anders, alles ist vielleicht grob oder komisch oder und wir sind komplett irritiert. Und dann merken wir, ui, das macht ganz viel mit meinen Emotionen. Entweder gehe ich da in den Kampf oder ich gehe in die Trauer oder ich gehe keine Ahnung wie. Und dann sage ich immer so das Beispiel mit der Wanderung. Man hat sich irgendwie doch entschieden, das Monster kommt jetzt mit auf die Wanderung. Man hat es vielleicht schon fast gezwungen und geprügelt, da mitzukommen. Keine Ahnung, das kann man ja jeder ein bisschen anders machen. Und dann geht man da in dieser schönen Natur, wunderschöne Berge, aber eigentlich die ganze Aufmerksamkeit ist bei dem da hinten latschenden, stinkenden Monster. So, du lachst, du kennst das vielleicht auch. Und dann könnte man sich ja überlegen, hey, Moment mal, vielleicht ist Selbstfürsorge jetzt auch das, dass ich mich emotional abkopple von da hinten, dass ich meine Fühler zu mir nehme, dass ich meine Energie zu mir nehme, dass ich mich erde, dass ich da in die Weite gucke, die Berge sehe, da hinten schnattert und quakt mich irgendwie so ein Dings an, oder irgendwie so eine Ziege, die da irgendwie doch, oder vielleicht zwickt es mir sogar irgendwie ins Bein. Und trotzdem kann ich mich entscheiden, ich genieße die Natur, dann regnet es auch noch, oder? Mhm. Dann finde ich, ja Mann, siehste, alles scheiße. Also das heißt, ich habe aber die Wahl.
Ja. Ja.
Und natürlich ist es schwierig, eben für alle, die Teenager haben, und mein Kind ist erst an den Anfängen von Teenagern und schon jetzt finde ich manchmal, oh Mann, wann ist das endlich vorbei? Ich finde es wahnsinnig anstrengend, immer wieder. Und ich merke aber, ich habe eben die Wahl und das ist für mich das Thema Selbstermächtigung. Ja. Es ist nicht leicht, es ist nicht einfach, aber ich kann was für mich tun. Ich kann innerlich auf diese Wanderung Ich kann mich konzentrieren, ich kann die Berge genießen, ich kann diese Glücksmomente, wo wir ganz am Anfang vom Gespräch waren, ich gehe in den Wald und ich bin glücklich, ich kann mir das holen.
Ja. Und das kann ich eben auch im Umgang mit einem psychisch erkrankten Partner. Bei allem Mitgefühl heißt es nicht, dass ich entscheiden muss, jetzt meine ganze Aufmerksamkeit auf die Erkrankung zu richten und das jeden Tag auf neue blöd zu finden, sondern ich darf trotzdem, auch wenn er neben mir auf dem Sofa sitzt und die Wand anstarrt, ich darf trotzdem Freude haben, sag ich mal, an der Serie, die wir da gerade gucken oder so, ne?
Genau. Mhm. Ganz genau. Ich darf auch das Essen genießen, auch wenn der entweder nichts isst oder das lustlos in sich reinschaufelt und ich mir aber wahnsinnig Mühe gegeben habe. Vielleicht gebe ich mir wahnsinnig Mühe für mich, weil ich es mir wert bin. Und ja, ich habe vielleicht dann phasenweise nicht den Partner, den ich mir ausgesucht habe. Ich habe komme nicht auf die Befriedigung aller meiner Bedürfnisse. Das ist so. Und das ist anstrengend und das ist manchmal auch doof und da darf man auch mit sich selber ganz viel Mitgefühl haben, weil das ist manchmal echt scheiße, weil manchmal möchte man nicht eben alles mit sich ausmachen können. Und trotzdem finde ich, ist es eine Möglichkeit, mir herauszufinden, wenn wir genau bei der Sexualität wieder sind, doch, ich möchte Sexualität, doch, ich möchte Streicheleinheiten, doch, ich möchte dieses. Was ist für dich möglich, mir zu geben? Und dann sind wir wieder in dieser Verhandlung, nicht in diesem passiven und wütenden und genervten oder vielleicht schon selber auf dem Rücken liegen, traurig, angesteckt, Teufelskreis drin.
Ich glaube, das ist nochmal eine richtig gute Zusammenfassung dessen, was wir heute so hier miteinander beleuchtet haben.
Danke. Ja, ich finde es wirklich einfach wahnsinnig wichtig, weil ich glaube, vielleicht noch einmal kurz, oder wir hören auch immer wieder von Therapeuten oder Ärzten, wird uns ganz viel so gesagt, so ist es. Ja. Damit müssen sie halt jetzt leben oder keine Ahnung was. Und ich bin so jemand, der findet, nee, Moment mal, ich muss mal erst mit gar nichts leben. Ich darf mir jetzt überlegen, was stimmt für mich, was stimmt nicht, was passt zu mir, was passt zu mir nicht. Und da finde ich eben dann genau Therapeutinnen wie du, die sind ja Gold wert, wo ja die Menschen offensichtlich verstanden haben, dass du eben, dass sie zu dir kommen können in diesem Durcheinander, wo sie sich ernst nehmen dürfen und von dir kriegen sie eben dann nicht gehört, ja, sie, das ist halt doof, ja, muss man halt durch, ja, da müssen sie halt, keine Ahnung was, sondern die fühlen, darum kommt, du hast am Anfang gesagt, du findest es immer wieder spannend, warum ganz viele Frauen von depressiven Männern kommen. Also offensichtlich hast du dort eine Ausstrahlung, eine Haltung, die auch total einlädt, das ernst zu nehmen und mit denen hinzugucken und die zu ermächtigen. Also mega schön, oder?
Auf jeden Fall. Und also viele kommen wirklich auch und sagen, jetzt muss ich auch endlich Hilfe für mich in Anspruch nehmen. Und ich glaube, ich sagte ja vorhin, es passt nicht zum statistischen Bild, dass Frauen mehr in Behandlung sind wegen Depressionen als Männer. Es passt aber dennoch sehr gut, weil Frauen schneller in Behandlung gehen, wenn sie sich depressiv fühlen. Und umgekehrt, wenn der Partner was hat, ob jetzt eine Depression oder was auch immer, dann auch diejenigen sind, die sich eher Hilfe für sich holen und sagen, nee, das muss ich vielleicht doch nicht alles mit mir selbst ausmachen. Auch die Selbsthilfegruppen sind sehr häufig weiblich besetzt.
Also da. Ja. Und trotzdem wünsche ich mir eben da noch ein Stück weit mehr Egoismus im positiven Sinne, weil ich glaube schon, ich glaube sehr ans System der, also ans Systemische im Sinn von je stabiler ich bin, je mehr ich mir sowohl Sexualität, wie gutes Essen, wie guten Schlaf, wie gute Laune etc. holen kann, desto besser wirkt sich das auf meine gesamte Familie aus, auch auf den stinkenden Teenager quasi, auch auf den depressiven Mann, weil das hat eine ultra stabilisierende Wirkung für alle.
Ja.
Also je besser, also man sagt ja, happy wife, happy life, also das ist natürlich nicht so banal, auf keinen Fall, sondern eher so mit der Idee, doch, immerhin hat etwas, wenn ich mich ernst nehme, dann geht es auch meinem Umfeld besser und ernst nehmen heißt eben auch in der Sexualität und nicht erst alles andere und dann noch die Sexualität.
Kommt das so als Kür vielleicht noch dazu, so, ne? Und genau. Ja. Ja, ja, Mensch. Ich fand das jetzt super spannend, mit dir zu sprechen, weil, so wie du sagtest, du hast mich ja am Anfang so ein bisschen, bist du gleich reingeredet, hast gesagt, so, natürlich ist es so, habe ich gesagt und so. Und da hast du auch mein Weltbild oder mein Bild nochmal sehr geöffnet. Und ich hoffe auch, dass der Hörerinnen und Hörer und deswegen war das ein richtig, ja, spannendes, tolles Gespräch, für das ich dir ganz herzlich danken möchte.
Ja, also auch an der Stelle nochmal ein Kompliment an dich, weil in meinem Kopf ging gerade ab, ach, Danja, jetzt bist du ja gerade ein bisschen reingegrätscht, oder? Aber ich glaube, was eben genau auch zeigt, oder, wenn wir Menschen bereit sind, uns irritieren zu lassen und auch bereit sind, was? Stimmt? Ertappt? Quasi, huch, ein neues Muster über mich gesehen. Ich finde, wenn wir alle so bereit sind, unsere Weltbilder nochmal auf den Kopf zu stellen, nochmal irritieren zu lassen, anstatt in Abwehr zu gehen, nee, ich weiß, was richtig ist und so ist es, und, sondern wenn wir uns so öffnen und sagen, okay, ist jetzt gerade komisch, Moment, ich muss mich gerade sortieren, aber ja, könnte was sein, hey, dann sind wir schon wieder ja einen Schritt weiter. Also ich freue mich immer, wenn mich Menschen aus dem Konzept werfen, weil ich lerne immer gleichzeitig was über mich und freue mich
das
eigentlich.
Das sind ja die Momente, in denen was passiert. Dann, ne?
Ja,
wenn man total. Immer nur gesagt bekommt, ja, genau, sehe ich auch so.
Ja.
Ja, dann weiß ich, ich bleibe jetzt immer und ewig auf dieser gleichen Schiene und dann ändert sich halt nichts. Ne?
Absolut. Also auch dir, danke vielmal. Ich fand es echt spannend und ich fand echt schön, dass es so eine wirkliche Auseinandersetzung war miteinander, so ein zusammen herausfinden, was könnte da noch sein. Danke.
Danke dir. Ich fand es richtig toll, wie Danja in unserem Gespräch dieses ganze Konzept der Selbstfürsorge um den Aspekt der Selbstermächtigung nochmal so betont ergänzt hat. Weil da liegt, glaube ich, wirklich der Schlüssel. Das ist mir in unserem Gespräch nochmal so klar geworden und ich wünsche dir, dass du für dich auch stärker zu dem Thema Selbstermächtigung kommst und nicht nur in der Sexualität. Für mich war das Gespräch besonders spannend, weil es ehrlich gesagt ganz anders gelaufen ist, als ich mir das vorher so vorgestellt hatte. Und ich fand alle Aspekte, die wir besprochen haben, die wir gemeinsam erarbeitet haben und auch die Art und Weise, wie Danja auf das Thema eingestiegen ist, in ihrer erfrischenden Art, und sie nimmt ja wirklich kein Blatt vom Mund, das finde ich so super. Das hat mir total gut gefallen. Ja, und wenn du als Angehörige oder Angehöriger eines psychisch erkrankten Menschen dir Begleitung wünscht auf diesem Weg, weil du sagst, ich muss das nicht alleine alles bewältigen und durchstehen, dann ja, schick mir doch einfach eine E-Mail an kontakt@praxisfahnemann.de. Und ich antworte dir ganz bestimmt. Und wenn du einen Themenvorschlag für diesen Podcast hast oder einen Themenwunsch, dann kannst du mir eine E-Mail an dieselbe Adresse schicken und ich schaue, was ich da für dich tun kann und wie wir das umsetzen können. Und wenn ich es für wichtig, richtig und notwendig halte, suche ich immer einen Gesprächspartner, eine Gesprächspartnerin, die mich dabei unterstützen kann, dieses Thema, was du dir vielleicht wünschst, richtig gut und aufzubereiten und mehrere Perspektiven anzubieten. Und jetzt sage ich, wie immer, ich wünsche dir alles Gute, viele gute Momente und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.